Das finde ich an Projekten interessant. So einfach zu sagen, mit einem völlig ungewohnten Ausgangsszenario hebeln wir die Situation aus. Deswegen fand ich, kann man zu einer Idee wie, warum soll jetzt ausgerechnet ich mit Willem Dafoe über Soufflé reden, eigentlich nur Ja sagen, weil es ist so abgefahren als Option, dass es eh nach allen Regeln der Kunst nur gut schief gehen kann.
Ja, vielen Dank für die Zeit.
Ja.
Es freut mich. Ist der Souffleur, ist das ein Film, über den man besonders gut sprechen kann, über den man auch sprechen sollte, wenn man das Kino verlässt?
Ja, das finde ich schon. Ich finde, dass er auf eine gewisse stille und auf den ersten Blick sehr luftige Weise, er handelt ja nicht zu, ohne Grund, von der Kunst Soufflés zu machen. Und Soufflés bestehen ja eigentlich aus nichts außer Eischaum und Käse, wenn ich es richtig verstehe. Dass gerade in dieser reduzierten Form des Gerichts, das er auftischt, erstens schon provoziert, das haben wir auch gemerkt, dadurch, wie er die Kritik spaltet, und dass er aber gleichzeitig doch in sehr konzentrierter Form über sehr schwere Themen erzählt. Also ich würde sagen, wie ist das Europa, in dem wir uns bis jetzt bewegt haben, wie wird es sein, von welcher Art von Kultur verabschieden wir uns gerade. Das sind schon Dinge, die sehr, ja, in einer gewissen Melancholie abgehandelt werden.
Es ist ja ganz spannend, weil man sehr viel auch reininterpretieren kann und man sich selber auch quasi in vielen Themen, die hier oft auch nur angedeutet werden, auch wiederfinden kann. Oder ja. jede einzelne Zuschauerin, jeder einzelne Zuschauer. Wie bist du das erste Mal mit diesem Stoff in Berührung gekommen?
Ich habe Gaston Solonitzky schon vor, jetzt sind das 2 oder 3 Jahre, kennengelernt. Der war ja ist ein gewissermaßen Stammgast der Biennale, war sehr gut befreundet mit Hans Hurch, ist auch mit Eva St. Georgi sehr gut. Und der ist irgendwann einmal an mich herangetreten, ich glaube darüber, dass er gehört hat, dass er mit Hans Hurch viel zu tun hatte, über den er auch einen Film gemacht hatte. Dass ich ihm vielleicht ein bisschen beistehen könnte, für ein Versprechen, das ihm Willem Dafoe gegeben hatte, einen Stoff zu finden. Willem Dafoe hat ihm gesagt, ich stehe dir für 2 Wochen zur Verfügung,
okay,
an Drehtagen, und möchte aber in einem Film, so wie du ihn normalerweise machst, und Gaston war damals bekannt für eher essayistische Filme, in denen sich hochprivates Material, Impressionen von Reisen, Konstellationen, denen er dort begegnet und so weiter, verdichten. Ich möchte in so einem Film als Willem Dafoe dabei sein. Und dann haben wir uns einfach verschiedene Szenarios eine Zeit lang überlegt gehabt. Ich glaube auch, dass Teile davon im jetzigen Film, mit dem ich dann an der dramaturgischen Seite wenig zu tun hatte, weil ich arbeite ja derzeit hauptsächlich als Dramaturg und manchmal Autor, dass sich tatsächlich auch Elemente davon finden. Das Element des Hotels, das Element des...
Das interkontinental kommt.
Des Menschen, der irgendwie versucht, eine Welt zu erhalten, die er so vorfand und in der er sich wohlgefühlt hat. Und ja, insofern war das eigentlich der Weg, vor allem über Gaston Solonitzky. Und Willem Dafoe habe ich dann erst am Set unter den ganz normalen Arbeitsbedingungen und 1-2 Mal in begleitenden Gesprächen persönlich kennengelernt.
Aber das heißt, du warst eigentlich schon von vornherein voll involviert in das Projekt, also hast du auch bei der Ideenfindung...
Nein, nicht wirklich. Es ging so irgendwie, es war am Anfang so ein Ping-Pong, ja. Da gab es eine Reise, zu der wir mich jetzt gar nicht verbreitern, das wäre jetzt zu kompliziert, aber... im Endeffekt war es so, dass Gaston einfach erstens wusste, er will nach diesen hochpersönlichen und eher dokumentarisch-essayistischen Arbeiten einmal so etwas wie einen Spielfilm machen. Einen Film, in dem die Fiktion stärker als zuvor Trägerin dessen ist, was man auch gemeinhin sagen könnte, das dokumentarische Material trägt. Da kam es dann irgendwann zu dem Punkt, dass ich ein Jahr, nachdem wir uns schon eher wenig gesehen hatten, noch einmal gemeldet und gesagt, ob mir jemand einfällt, der, wenn, weil Willem Dafoe sehr kurzfristig Zeit hätte für einen Dreh, den Wiener Bürgermeister spielen könnte. Und dann habe ich ihn da ein bisschen beraten und dann habe ich irgendwie festgestellt, es muss vielleicht gar kein Bürgermeister von Wien sein und ob ich es nicht selber diese, es waren insgesamt 16 Drehtage und 4 Drehtage davon auch zur Verfügung stehen möchte.
Und geworden ist es jetzt ja doch auch also ein essayistischer Film. Also das hat sich ja, das ist das, also da ist er ja irgendwie auch sich treu geblieben.
Absolut. Sagen, und das oder? War auch gewissermaßen die Forderung von Willem Dafoe, der auch irgendwie, glaube ich, sehr darauf beharrt hat, dass es so wie bei Gastons Filmen üblich, er, wiewohl voll ausgebildeter Schauspieler mit der und der Filmografie im Hintergrund, eigentlich mit dem, was man gemeinhin des Laien, Amateure, Nicht-Darsteller nennt, auf der Leinwand zu sehen sein wird. Was ja für ihn auch eine neue Erfahrung war oder eine andere Form des Spiels mit der Erzählung, die sich in einem Film vorwärts entwickelt.
Wie war da überhaupt die Prämisse, dass Willem Dafoe gesagt hat, okay, ich habe da 2 Wochen einmal Zeit für dich und lass uns da einen Film machen? Also wie, weißt du, wie das passiert ist?
Also ich glaube, dass Willem Dafoe ähnlich wie sonst derzeit nur so Leute wie Isabelle Huppert oder Tilda Swinton oder wie ganz wenige amerikanische Schauspieler sein Heil als Künstler und als Schauspieler und auch als, ja, muss man schon sagen, Star, weniger darin sieht, sich einige ausgewählte Highbrow-Superkisten zimmern zu lassen, als im Prinzip beständig den Kontakt mit anderen Handschriften, wechselnden Handschriften zu suchen und dadurch auch als Mensch und als Schauspieler weiterzukommen. Also das war auch etwas, was mich daran gereizt hat oder warum ich es überhaupt, ja, Wagnis ist ein bisschen übertrieben, ja, aber dass man sich es traut oder zumutet, Drehtage mit dem zu machen, weil ich persönlich kannte ihn am Anfang, Mitte der 80er Jahre, als Schauspieler der Wooster Group, also einer ganz wichtigen experimentellen Theatergruppe in New York, die er immer noch fördert. Und da sah ich ihn im Rahmen der Festwochen als haarigen Affen in einer Theatervorführung.
Du als Journalist damals?
Ja, nein, eigentlich nur als Theaterwissenschaftsstudent.
Ah, okay, das war noch davor
quasi. Ich sah den als Journalist im ersten Film von Catherine Bigelow. Ich sah den in The Last Temptation of Christ. Ich sah den in Platoon. Ich sah den in einem heute viel zu wenig bekannten Film Live and Die in L.A. von William Friedkin. Ich sah den in Wild at Heart von David Lynch, wo er eine denkbar exzentrische Rolle verkörpert. Und ich fand das einfach, und wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Kindern oder mit meinen Eltern oder sonst was, jeder hat, wenn man Willem Dafoe sagt, das Gefühl, er hat schon was von dem gesehen. Und es sind sehr unterschiedliche Universen, die da aufeinandertreffen. Also mein Sohn würde eher über Spider-Man und Willem Dafoe als Goblin sprechen. Andere sagen, in Platoon war der ja damals schon für einen Oscar nominiert.
Oder die so Robert Eggers-Filme, wo er jetzt ja auch...
zum Beispiel, ja. Also da, wo dann wirklich wir hatten zum Beispiel, wie ich schon wusste, dass dieses Projekt startet, gerade ein Projekt über Max Schreck an den Münchner Kammerspielen als Dramaturg betreut. Oh Schreck, eine Komödie unter Vampiren. Also es war ja dann witzig für die Recherche, sind einmal die Filme, wo Willem Dafoe den Max Schreck spielt oder in Nosferatu den Vampirjäger spielt, sich anzusehen und einfach doch viele Berührungspunkte mit dem zu haben.
Auch so etwas Getriebenes vielleicht zu haben, nie stillsitzen zu können, immer das nächste Projekt zu suchen, vielleicht sich nicht auch bei den Projekten ausruhen zu wollen, die man schon irgendwie ein paar Mal durchgekaut hat.
Ja, ich glaube, dass der tatsächlich, also wobei, also ich glaube, dass wenn man eine Retrospektive zu Willem Dafoe zusammenstellen dürfte, glaube ich, man würde schon auf Ähnlichkeiten der Personen treffen, die er oft verkörpert. Total nette Typen oft, die extrem obsessiv wirken. Da tragt natürlich eine gewisse Form der Mimik und Physik da total dazu bei. Die sehr schnell in eine Form von Melancholie oder Resignation verfallen, weil die Ziele, die sie sich gesetzt haben in ihrer ihnen zur Verfügung stehenden Lebenszeit, sie eigentlich nicht realisieren können. Die Trauer, die damit einhergeht. Und ich hab, das war eines so der interessanten Gespräche am Set, mit ihm darüber zu reden, was wären so Double Features, die man mit dem Souffleur zusammen zeigen könnte. Da gibt es zum Beispiel einen Film von Paul Schrader, der war praktisch wie eine Fortsetzung zu Taxi Driver, der hieß Light Sleeper. Und da spielt er davor wirklich so eine Taxi Driver-artige Figur, der aber damals noch wesentlich jünger, zorniger auf die Entleerung seiner Welt reagiert. Hier ist es ja eigentlich ein Mann, der schon etwas in die Jahre gekommen, nicht mehr sehr viele Möglichkeiten hat.
Ja, und eine gewisse Resignation in sich hat.
Und davor fand ich es, glaube ich, schon interessant, so Motive wie in einem Musikstück, die immer wieder so harmonisch in seinem Werk aufklingen. Er selber hat zum Beispiel gesagt, er würde das Double Feature von The Souffleur würde er verbinden mit Go-Go Tales, einem späten Film von Abel Ferrara, mit dem er da gedreht hat. Also das fand ich interessant und gleichzeitig ist er natürlich trotzdem, also wie man so im besten Wortsinn sagt, ein wandelbarer Schauspieler, ein Schauspieler, der zum Teil in visuell sehr exponierten Rollen spielt, siehe den Goblin, siehe zum Beispiel die Auftritte bei Robert Eggers. Also jetzt bei der Finale verkleidet. War er ja dann so da und hat wirklich ausgeschaut, ein bisschen wie Captain Ahab. Und das war deswegen, weil er parallel zu dem Besuch bei der Biennale gerade den neuen Film mit Robert Eggers über Werwölfe gedreht hat. Also ist ja irgendwie lustig, nicht?
Und da war er ja sehr nahbar anscheinend, oder? Bei der Biennale. Also er war ja auch im Publikum und hat sich, wie hast du ihn so wahrgenommen?
Also, wie gesagt, also mir steht es total fern, mir durch diese paar Minuten und Stunden, die ich da ihn sehen durfte, irgendwie so mir große Deutungen abzuleiten. Aber was ich sehr faszinierend fand, ist, dass es offenkundig auch in unserer Welt, wo jeder meint, überall sind die Kameras und alles ist sofort im nächsten Tag im Internet und so weiter und so fort, dass der in der Art, wie er sich eben gerade nicht mit Agenten, Bodyguards oder sonst was umgibt, es tatsächlich schafft, ein normales Leben in Wien führen zu können, während er da ist. Also er saß im Café Weidinger.
Wo wir jetzt gerade sitzen.
Also im Obergeschoss, ja. Und die Leute haben zwar schon umgeschaut und sie gedacht, den kenne ich von irgendwo, aber es ist niemand hergekommen, niemand hat den irgendwie unziemlich um Autogramme oder sonst was angehaut. Und das hat mich eigentlich sehr beeindruckt, dass es einem möglich ist, auch in dieser vermeintlich total exponierten Position, mit der sogenannte Stars oft gerne spielen, tatsächlich sowas wie ein normales Dasein zu führen. Sofern man natürlich sagen kann, dass Film per se ein normales Dasein ist, weil der wusste natürlich auch in diesen 16, 14 oder sonst was Tagen, wo er hier gedreht hat, dass das sehr zügig passieren muss. Sonst wird man innerhalb dieser kurzen Zeit nicht zum gewünschten Ergebnis kommen und auch über die entscheidende Erfahrung verfügte durch die vielen Filme, die er gemacht hat, wie man diesen Druck erzeugt. Also manchmal hatte man förmlich das Gefühl, er spielt den Direktor vor sich her.
Er spielte da einen Hoteldirektor im Intercontinental am Stadtpark und das soll von einem argentinischen Investor aufgebaut,
der vom Regisseur werden. Gespielt wird?
Genau, soll aufgekauft werden. Ich glaube, abgerissen werden sogar und neu aufgebaut werden. Ja. Also soll das Alte soll verschwinden und was Neues soll
entstehen. Wobei man sagen kann, es gibt eine realistische Situation, die kennen wir in Wien alle. Ja. Das Intercont ist tatsächlich, wenn man den Medien Glauben schenken darf, in Gefahr. Gleichzeitig gibt es eine Diskussion über Weltkulturerbe und so weiter am Rande des Stadtparks, dritter Bezirk und so weiter. In dieser Weise erzählt der Film das eher nicht. Er erzählt vielmehr in einer märchenhaften traumhaften Form eher von einer Situation, die jetzt nun gar nicht unbedingt realistisch ist. Man hat ja bei diesem Hoteldirektor, den William Dafoe spielt, nicht nur das Gefühl, dass er sich auffällig um kleine Details kümmert, wie Uhren nachjustieren oder Energietransformatoren, Generatoren im Keller zu warten. Oder er hat offenkundig auch die Regentschaft über den Eislaufplatz, der neben dem Hotel ist, weil dort kümmert er sich immer dadurch, dass das Eis glatt bleibt. Er hat aber offenkundig einen Schlüssel zum Konzerthaus, zu dessen Keller und so weiter. Also eigentlich ist er wirklich wie ein kleiner Herzog, Graf, König in einem kleinen Königreich.
Kannst du deine Rolle in dem Film beschreiben? Wen stellst du da?
Also aus dem Wenigen, das ich jetzt aus dem Drehbuch entnehme und das sie im Film schlüssig noch in der Montage zusammenstellt, gehe ich davon aus, dass die Figur, die ich da auf der Leinwand sehe und für die mit mir, sagen wir, 5 Szenen gedreht wurden, erstens dem Hoteldirektor beisteht, um Informationen zu bekommen über den argentinischen Investor.
Ein Vertrauter, so habe ich es mir gedacht.
Ein Vertrauter, aber in dem Sinne ein bisschen nebelhafte Figur, weil man nicht genau weiß, woher kriegt er seine Informationen. Er ist auch in einer Art und Weise, so wie William Dafoe persönlich das Eis am Eislaufplatz macht, ist das ja auch kein Typ, der irgendwie Abgesandte schickt, um den Argentinier am Tennisplatz auszuspionieren. Der macht das alles selber. Der geht um den Tennisplatz herum, um den Investor zu verfolgen. Er sitzt aber in der Hotellobby, liest Zeitung und belauscht Menschen. Also einerseits offenkundig außerordentlich gut vernetzt, auf der anderen Seite eher in der gesellschaftlichen Hierarchie nicht allzu hoch angesiedelt.
Wo oder wie hast du dich quasi auf diese Rolle auch vorbereitet oder was waren die Möglichkeiten?
Also Gastons Filme kennend, wusste ich, dass er mir jetzt sicher nicht für besondere Darstellerkünste hier verpflichtet. Den wenigen Drehbuchseiten, die ich jemals zu lesen bekam, entsprechend war mir auch klar, dass ich jetzt keine Form von Spiel dem Spiel des William Dafoe entgegensetze. Es ging, glaube ich, um Fragen wie Präsenz und darum eigentlich für die Kamera diese Präsenz nicht zu verraten, indem man als Laie glaubt, man könne hier praktisch plötzlich irgendwie herumtheatern. Also war das ja alles sehr reduziert. Also um einen Tennisplatz herumzugehen, ist jetzt eine Aufgabe, die ist eigentlich sehr, sehr einfach. Sie erfordert aber auch ein gewisses Timing, wie schnell geht man, wie langsam geht man und so weiter. Und sowas mag ich sehr gerne
im Film. Ich dachte auch die Stimme vielleicht. Also ihr habt ja beide sehr angenehme, sonore Stimmen.
Ja, danke vielmals. Wenn es wegen der Stimme gewesen wäre, dafür habe ich aber dann nur eine Sprechszene gehabt. Ich glaube,
die ist aber hängen geblieben,
ja, zumindest. Nein, aber ich glaube, das ist bei Gaston, war es echt dann noch, ich kannte Hans Hurch, mit sowas
verbindet. Diese Verbindung.
Es geht da um so auratische Sachen.
Obwohl Hans Hurch jetzt gar nicht irgendwie
vorkommt. Nein, aber es ist irgendwie so wie ein Omen, das so den Film
betrifft. So ein beträgt. Schutzheiliger vielleicht
auf eine Art. Und ich fand irgendwie, also ich hatte, William Dafoe wurde rund um den Film irgendwann einmal, in Venedig war das, wurde er gefragt, wie er gewissermaßen Filmschauspiel sieht. Und da hat er was irrsinnig Tolles gesagt. Er liebe es, wenn es einen Filmframe gibt, in diesem Filmframe von links nach rechts zu gehen und dabei auch noch etwas, eine Rolle zu verkörpern, das sei besonders befriedigend. Und ich finde, das ist eine auf den ersten Blick tückisch bescheidene Ansage, aber was wie Film eigentlich funktioniert oder das Kino, das ich sehr liebe, eigentlich funktioniert. Und es ist jetzt egal, ob du sagst, es ist ein Steadicam-Fort bei Brian De Palma, die vor allem eine technische Frage ist auf den ersten Blick. Oder ob ich hier sage, da geht jemand um den Tennisplatz oder jemand muss rechtzeitig das Soufflé anstechen. Das mag ich sehr gerne. Der Godard hat einmal gesagt, er hatte eine Phase, da macht er rund um Nouvelle Vague so Filme gemacht, ganz bewusst mit sehr, sehr berühmten Schauspielern. Alain Delon. Aber Alain Delon, wo man dann nur die Hand sieht, wenn die einer Frau sich entgegenstreckt. Oder Gérard Depardieu, Elle a pour moi, hieß der Film. eigentlich absolut entkleidet aller Stargröße. Mhm. Und da hat Godard, glaube ich, ich hoffe, ich zitiere ihn richtig, den Satz gesagt, man muss es einfach schaffen, einen Star und einen Baum und einen Hund gleichwertig zu filmen. Und das, finde ich, das ist ein bisschen bei Gastons Filmen drin. Mhm. Also die Frau, die zum Beispiel diese Japanerin, die am Ende Klavier spielt, gemeinsam mit Stefanie Agerich, die by the way die Tochter von der berühmten Pianistin Martha Agerich ist.
Spannend.
Klavierspielen zu sehen und dazu davor nur ein einziges Mal mit seiner Visage spielen zu sehen, da sind ja alle gleichwertig. Das ist ja nicht nur ein Augenblick, in dem sich alles auf davor konzentriert, sondern dir geht es um eine Aura des Raums, unterschiedlicher Herkünfte, die ja zusammentreffen. Und darüber schwebt dann noch, wie typisch bei Gaston, der ein großer Fan neuer Musik ist, eine Bach-Überschreibung von Georgi Kurtag.
Ah, okay, das ist... Ah.
Und das sind natürlich, finde ich, wenn man jetzt so hurtig über diesen Film hinwegschaut, ist es halt wirklich, trägt es oft dem nicht Rechnung, wie aufgeladen diese Situationen eigentlich sind. Also mir fällt jetzt immer so ein Begriff wie Aura ein. Wenn ihr einfach zwischendrin, während der Faux durchs Hotel hirscht, den Grabstein von Ligeti am Wiener Zentralfriedhof sehe, den Schönberg sehe. Also es ist ein sehr stiller Film über große Obsessionen.
War Defoe der einzig wirklich ausgebildete Schauspieler? Ja.
Das macht natürlich irrsinnig viel.
Ja.
Du wirst vielleicht kennen
die Würdest Filme, du dich als Schauspieler bezeichnen?
Nein, überhaupt nicht. Natürlich nicht. Und das wäre ein riesiger Fehler. Es wäre der totale Fehler. Es passiert mir auch am Theater manchmal, dass die sagen, Klaus, jetzt könntest du dich auf die Bühne stellen und das machen. Das ist aber nicht deswegen, weil die sagen, der Klaus spielt so gut, sondern die sagen das deswegen, weil sie finden, dass eine gewisse Form von Ironie, mit der ich auf etwas reagiere, oder eine Satzfindung, die ich gebrauche, um meine Situation auf den Punkt zu bringen. Also, dass ich aus dem heraus, indem ich etwas sage, so etwas wie eine Präsenz vielleicht habe. Aber ich würde mich niemals als Schauspieler bezeichnen. Das wäre wirklich ein tödlicher Irrtum.
Aber wäre das auch was, wo du jetzt hin möchtest, was du mehr machen wollen würdest?
Ich glaube, dass das kein geschickter Gedanke ist. Was ich mir einfach vorstellen kann, ist zum Beispiel, und deswegen habe ich bei dem Projekt zugesagt, die Chance war einfach zu verlockend.
Also erstmal, man kann das fast nicht absagen, sowas,
oder? Nein, ich bin bei dem Theater, ich bin irrsinnig gern bei Proben. Ich liebe Momente, in denen es gemacht wird. Die Präsentation ist mir noch gar nicht so das Allergrößte. Also, aber der Punkt zuzusehen, also zum Beispiel mein Superstar bei dem Film, über den wir jetzt sprechen, war der Kameramann, Rui Bocas. Ein Mann, von dem ich zum Beispiel für damals noch Stadtkinoverleih den Film Tabu von Miguel Gomes, ein Meisterwerk der Kinematografie. Also einmal zu sehen, wie so ein Mensch dasteht und die Distanz abmisst und das Kameramann nur sagt, da immer, zack, zack. Das finde ich einfach extrem interessant.
Also für dich ist es dann auch wahrscheinlich die Kunst, genau diese Magie, die beim Dreh entsteht oder die bei der Probe am Theater entsteht, dann auch irgendwie bei der eigentlichen Aufführung
im
Publikum zu vermitteln, oder?
Ja, ich glaube, dass es tatsächlich um sowas geht, weil man nennt das irgendwie fixieren. Mhm. Also im Theater nennt man es fixieren. Du hast eine Probe, in der steht was Besonderes und du musst jetzt immer schauen, dass der Moment, this magic moment, der ja auch sich wiederholen, total abnützt. Manchmal kannst du eine gewisse Form des Augenrunzelns oder der Fehlleistung, dass genau in dem Moment man Floschen umwirft, wo keiner einen Lärm erwarten würde. Diesen Moment zu wiederholen, ist extrem schwer.
Ja, unmöglich wahrscheinlich, Proben, oder?
Ja, aber wenn man Regisseur gut ist, dann schafft er das im Theater. Und wenn ein Filmemacher gut ist, dann schafft er aus vielen solchen Momenten, die vielleicht im Drehbuch nur skizziert werden, was besonders dicht ist. Dafür hat, glaube ich, Gaston Solnitzky eine große Begabung. Der kann aus einem Punkt, ich weiß es nicht, ich fand das einfach witzig, wenn ich zum Beispiel aufgefordert wurde, Zeitung zu lesen in der Bar und dabei gefilmt zu werden und merke, auf der ersten Seite der Wissenschaftsbeilage des Standard ist ein Igel abgebildet.
War das absichtlich der Standard, wo du... Tage gearbeitet
aber hast. Aber selbst das kann man jetzt nur sagen, das ergibt sich. Also man könnte ja wirklich auch sagen, im Zufall,
ja.
Also die hätten mir jetzt da das Profil geben können oder sie hätten mir das heute geben können. Aber es war in dem Fall eben der Standard, vielleicht wegen dieses Lachsrosa zum
Ambiente
des Hotels gut gepasst hat. Aber das sind ja alles Zufallsentscheidungen.
Ja.
Weil für wirklich lange bildgestalterische Entscheidungen sind 16 Drehtagen keine Zeit.
Aber ist das vielleicht auch ganz praktisch, dass man dann halt diese eingeschränkte Zeit nur zur Verfügung hat und dann muss quasi das Projekt auch zumindest drehmäßig mal fertig sein? Also dass das gar nicht so ausfranst?
Ich glaube, dass es bei allen Projekten im Leben und in der Kunst darum geht, sich vorher auf Spielregeln zu verständigen, die man dann möglichst nur in Ausnahmefällen bricht. Und wenn ich von Anfang an weiß, dass wir nur 16 Tage haben...
Und der fliegt an dem Tag wieder weg und ist nicht mehr verfügbar.
Ja, dann muss bis dahin muss was da sein.
Ja.
Aber das erhöht ja sowohl die Konzentration bei allen Beteiligten, wie auch vielleicht manche Fehleranfälligkeit, aus der aber wiederum auch manchmal was entstehen kann, was man garantiert nicht erwartet hätte, dass in dem Film stattfindet. Also ich war... Das ist wie bei Proben. Ich weiß, das Theater stellt mir 7 Wochen zur Verfügung. Ich kann nicht am Tag vor der Premiere kommen und sagen, wir brauchen jetzt eigentlich 13. Dann mache ich einen Denkfehler. Also ich muss mir. In meiner frühesten Phase als Dramaturg und da irgendwie immer mehr oder weniger involvierter mit Schlingensief gearbeitet. Und wenn wir da zum Beispiel nach Namibia gefahren sind mit Patti Smith, ihrem Hermann, Robert Stadl, Ober und in Namibia gedreht haben, dann wusste jeder, dass wir insgesamt ein 200.000 Euro Minimalbudget-Movie drehen, das wir quasi nur aufwiegen können, dieses kleine, durch totale Erschöpfung in diesen 2 Wochen oder in diesen 3 Wochen und dem hohen Risiko, dass einiges nicht so läuft wie erwartet. Und dass wir deswegen auch vor allem auf das setzen, was nicht so läuft, wie erwartet.
Und dann halt Sachen entstehen, wie du früher schon gesagt hast, mit denen man gar nicht gerechnet hat wahrscheinlich.
Und das finde ich total reizvoll. Das ist natürlich ein Traum. Jetzt gerade habe ich zum Beispiel gearbeitet am Volkstheater mit einem Regisseur, mit dem ich es wirklich liebe zu arbeiten, Jan-Christoph Gockel. Wir haben übrigens thematisch hat es durchaus mit dem Souffleur zu tun, an einer Revue nach Motiven von Josef Roth. Mhm. Josef Roth, der sich übrigens selber als Hotelpatrioten bezeichnete. Und William Dafoe, der gerne Josef Roth liest und Gaston Solnitzky der auch gerne Josef Roth liest, fanden, wie ich zum Beispiel den Begriff des Hotelpatrioten, den Roth geprägt hat, sehr vorteilhaft. Aber zum Beispiel dieses Projekt war, wir wussten, wir wollen mit der Ukraine kommunizieren. Wir wussten, in den 7 Wochen, die wir haben, ist 1 Woche eine Reise zwischen Wien und Lviv. Also es kann sich auf dieser Reise alles ändern.
Das war diese Zugreise auch,
diese oder? Diese Zugreise, dieser Aufenthalt in Lviv, was ja normalerweise mit Schauspielern eines Stadttheaters gar nicht so leicht möglich ist.
Über einen schönen Beitrag im Kulturmontag war das, glaube ich, gesehen darüber.
Ja. Und das war so, das ist so auch ein bisschen meine Spezialität, solche Projekte. Projekte, in denen man jetzt sagt, es geht jetzt nicht nur darum, einen Text auswendig zu lernen und eine Rolle irgendwie zu verkörpern, sondern im Endeffekt durchlässig zu bleiben.
Mhm.
Zwischen dem, was man als Persona ist, wofür man geholt wurde, und dem, was man irgendwie angeblich darzustellen hat, und dem, was das dann in der Enderzählung durch einen Regisseur oder Autor noch einmal bedeutet.
Wie findet so ein Laien Darstellerinnen-Casting dann eigentlich statt? Wie kann man sich sowas vorstellen?
Also ich habe jetzt schon viel mit Projekten zu tun gehabt, die mit Casting zu tun haben. Ein anderes Projekt war zum Beispiel damals mit Ruth Beckermann, den Film Mutzenbacher zu machen. Da haben wir ja 100 Männer gecastet. Und es ist ein extrem verführerisches Genre, weil du selber permanent überrascht wirst. Also ich finde immer den Moment, jemand kommt bei der Tür rein und du glaubst schon zu wissen, was der ist, und du wirst innerhalb von 3 Minuten sehr oft eines Besseren belehrt. Mhm. Deswegen mag ich dieses Genre sehr gern.
Ins Positive oder Negative? Oder kann man das gar nicht sagen?
Ich würde sogar sagen, übertreiben. Man sollte die Leute, ich bin eigentlich meistens positiv überrascht.
Okay. Also du gehst mit einem Grundskepsis mal rein und
nein, nicht Skepsis, aber sagen wir so mit einem, wie soll man sagen, einer Rollenvorstellung. Mhm. Also ich finde es zum Beispiel interessant. Ich habe schon einfach so Projekte erlebt. Man hat zum Beispiel beim Schreiben oder beim Ausdenken von Figuren für ein Stück oder Casting für eine Rolle so eine fixe Vorstellung, was wer ist, und dann ist das zum Beispiel jemand, der überhaupt nicht diesen Vorstellungen entspricht. Also wir haben zum Beispiel Arme gemacht, das war eine der frühen Arbeiten mit Gockel, haben wir an dem Münchner Kammerspiel nach Alexander Kluge und dessen Artisten in der Zirkuskuppel Ratlos ein Stück über so eine Zirkuskompanie gemacht. Und im Film spielt diese Leni Peikert, die die Direktorin des Zirkus ist, spielt Hannelore Hoger. Das ist schon eine ziemliche Steilvorgabe als Typus, vor allem die junge Hannelore Hoger. Und dann wurde die mit Julia Gräfner, also wirklich eine im Saft stehende junge Frau, ja, besetzt. Und am ersten Blick hat man sich gedacht, das soll jetzt Leni Peikert sein. Und es war perfekt. Mhm. Es war gerade im Riss zwischen der Erwartung und dem, was dann wirklich war, natürlich total super. Aber was war jetzt die Frage?
Quasi, wie man sich das Casting von Laiendarstellern
in diesem Falle beim Gaston kann. Ist es tatsächlich, glaube ich, sehr stark damit zusammengehängt, Leute, die er bereits im Kopf hatte, die er kannte. Also zum Beispiel Stefanie Agerich kommt wie er aus, zumindest von mütterlicher Seite her, aus Argentinien. Martha Agerich ist diese berühmte Pianistin. Und Stefanie ist die Tochter und macht selber sehr schöne Filme. Und das war quasi von Kollege zu Kollegin, hat er die eingeladen, bei diesem Projekt dabei zu sein. Die hatte aber keinerlei darstellerische Erfahrung. In meinem Fall war es auch irgendwie so einfach jemand aus seinem näheren Umfeld, den er halt in Wien kennt. So haben sie die Sachen zusammengefügt. Also für ein wirkliches Casting war keine Zeit.
Nimmst du dir dann noch einzelne Schauspielstunden, nimmst du irgendwie Unterricht, machst du irgendwas?
Nein, das war wirklich sehr. Das Einzige, was ich mir einfach genau überlegt hatte, und ich habe ja ein bisschen Erfahrung mit Filmen, bei denen ich schon mitgearbeitet hatte, zum Beispiel, oder auch wo man Kurzauftritte hat, zum Beispiel gab es den Film Sargnagel.
Ja.
Da habe ich mich beteiligt. Dabei beteiligt, da habe ich sogar eine kurze Rolle. Er ist Journalist, der Stefanie Sargnagel interviewt, aber meine Erfahrung ist jetzt selber, wenn ich so Cameo-Auftritte hatte in Filmen, immer echt jetzt nicht rein theatern. Und das glaube ich, das kann ich erfüllen. Im Sinne, dass ich es eher unterkühle als aufheize.
Ich meine, diese Schauplätze, vor allem das Hotel, spielt ja eigentlich eine eigene Rolle in dem Film,
genau.
Kann man ja sagen.
So also wie das Overlook ganze Hotel Zentrum. Beim Kubrick,
genau.
Ist eine eigene
Figur. Das Shining Figur.
Hotel, ja. Natürlich. Aber ein sehr eigentümliches Bild, des Intercontinental. Es hat zwar wie das Overlook Hotel eine Bar, die over the top ist, aber es hat also eigenartige Schiffsräume, es hat ein Theater, auf dem man Kleists Marionettentheater zitieren kann. Es hat diese Küche, von der man aber nur Ausschnitte sieht.
Es ist so eine eigene kleine Welt, oder?
Genau.
Und die bricht
zu dieser
ja irgendwie Welt zusammen.
Ein Eislaufplatz und zu dieser Ding. Und diese Welt bricht raus. Zusammen. Und diese Welt ist auch so nicht mehr zurückzuholen.
Es scheint auf eine Art überholt zu sein.
Ja, und vielleicht ist es auch überholt, vielleicht ist es aber so, dass es überholt worden ist und keiner mehr darauf zurückblickt, so wie man jetzt sagt, man ist überholt, wenn man in einem langsamen Auto gefahren ist. Und diese Figur, Willem Dafoe, wehrt sich dagegen. Und dieses sich dagegen wehren und das eigentlich witzigerweise, das ist ja nicht so, dass der Film es sich so leicht macht und dann so einen slicken Gegenspieler anführt. Man hätte ja so sagen, man nimmt dann irgendeinen kühlen österreichischen Bürokraten oder was der
dagegen ist. Das alles
wurscht ist. Es ist ja ausgerechnet der Regisseur selber, der die sentimentalsten Absichten mit Wien verfolgt.
Sind also das seine privaten Aufnahmen,
ja, die man da sieht? Ja, also ein Teil ist im ORF-Archiv gesucht worden. Das sind jetzt so diese Spatenstich-Szenen und all das, was Eislaufplatz und so weiter ist.
Richtig dokumentarisches Material. Aber
der kleine Gaston, der da vor dem Schloss Schönbrunn steht.
Stimmt, ja.
Von der Gloriette.
Gloriette, ja,
sieht man. Das ist alles aus den Familienbeständen.
Ah, lustig.
Also der verfolgt im Endeffekt ein Überholmanöver aus nostalgischen Gründen. Das ist ihm ja per se nicht übel zu nehmen. Er versucht ja immer wieder Kontakt mit davor aufzunehmen, nur der verweigert sich der Kontaktaufnahme. Der drückt ihm die Torte ins Gesicht am Ende. Und das finde ich, das sind so schöne, nicht zu eindeutige Konfliktsituationen. Es kann ja sein, dass der sich eingekapselt hat in der Idee, meine Zeit ist angeblich vorüber und ich werde niemanden hinlassen, diese Zeit zu berühren, dass er der ein bisschen am falschen Pfad ist.
Ja, und auch wenn man ja eigentlich dagegen ist, dass da jetzt vielleicht eine Modernisierung stattfindet oder es überhaupt abgerissen wird, vielleicht ist er ja im Inneren vielleicht auch ganz froh, dass er jetzt endlich was ändern muss an seinem Leben, dass er vielleicht eine neue Rolle antritt. Es gibt ja so eine Szene, wo er mit seiner Tochter darüber redet, wo sie sagt, du wolltest ja eigentlich immer irgendwo am Land leben oder in Italien leben. Also für ihn ist es ja vielleicht auch so ein Neustart, den er endlich wagen kann.
Ja, und ich finde, das lässt einem der Film in aller Knappe, der dauert ja nur 77, 80 Minuten, überlässt einem tatsächlich erstaunlich viel Freiraum, sich darüber Gedanken zu machen. So einfach, dass es nur jetzt um eine korrupte Welt geht, in der alte Hotels abgerissen werden und durch neue Franchises ersetzt werden. So einfach macht es sich, finde ich, Gaston nicht in dem Film.
Ich finde es also spannend, ich meine, das kommt natürlich dazu, wenn man selber in Wien lebt, dann kennt man natürlich diese touristischen Plätze auch sehr gut und den Eislaufverein und das ganze Gebiet und den Stadtpark natürlich, da sieht man dich, glaube ich, auch einmal herumgehen. Aber man sieht natürlich auch so ein bisschen abseitigere Locations. Das fand ich, diese Gegenüberstellung fand ich sehr schön. Auch dieses alte WU-Gebäude, was ja so eine Zwischennutzung war, was, glaube ich, bis vor kurzem jetzt auch noch dieses Papageienschutzzentrum quasi hatte, das man sehr schön hört im Film. Ja. Also es ist dann auch diese, wo jetzt wahrscheinlich grundsätzlich Touristen nicht wirklich hinkommen. Also das wird so gegenübergestellt auch, diese Plätze. Ja. Das fand ich sehr schön.
Ja. Nein, aber es ist so irgendwie, ich finde ja diese, was ich immer mit irgendwie einem gewissen Magengrimmen verfolge, ist der sogenannte Wien-Effekt, wie er immer gerne von Filmproduzenten aufs Tapet gehoben wird. Und dann wird da eine Freud-Serie gedreht und man sieht irgendwo eine Couch und man sieht irgendwo das, was man sich halt erwartet von der Uni. Man sieht die Staatsoper, wenn Tom Cruise vom Dach springt. Man sieht halt das, was man von Wien sieht, um gewissermaßen den Groß- und Generaltourismus in Gang zu setzen. Selbst bei österreichischen Filmemachern bin ich oft erschrocken, wie wenig Fantasie die haben, was man in Wien eigentlich finden kann, an Orten, die der Stadt ein total anderes Image geben würden. Also wir sind jetzt gerade gewesen auf der Heiligenstädter Lände und dann über diese Brücke da durch diesen Otto Bauer Ding durch Steig da durchzugehen. Da denkt man sich, das ist ja einfach grandios, was man da hätte. Und es wird viel zu wenig wahrgenommen und wir haben viel zu viel Wiedererkennungseffekt und viel zu wenig was Neues. Und das finde ich halt, das ist auch im Maximalfall etwas, das ein, so wie wir haben in Wien den Satz, was weiß ein Fremder, also so einen fremden Blick einem einmal zurückgibt auf die Stadt. Und da finde ich zum Beispiel sowas wie die alte Wirtschaftsuni ein super Setting. Genauso wie man denkt, dieser Tennisverein da.
Wo war das?
Das ist der Vienna Sportclub, glaube ich, heißt das oder so. Das ist da bei der Jesuitenwiese, beim dritten Bezirk. Da, wo man in den Prater reingeht.
Ah, da ist diese Tennishalle, die schaut ja grandios aus.
Und da hat man aber diese ganzen Plätze da hinten und diese eigentlich dann so Übergang in so auenartige Landschaften, das ist alles im dritten Bezirk.
Hattest du Zeit, diese Locations auch selber dann irgendwie genauer auch zu erkunden, auch das Interconti?
Ich habe nicht Zeit gehabt, das zu erkunden, aber ich schaue eigentlich sehr viel mir in jeder Hinsicht von der Stadt immer wieder an. Einmal sind wir da, ich und meine Lebensgefährtin, haben wir mal einen Weitwanderweg rund um ganz Wien gemacht. Und es ist wirklich erstaunlich, was man da von Seestadt bis Wienerwald da alles sieht. Aber ich muss sagen, mir hat auch der Film zum Beispiel, was jetzt das Intercont betrifft, und da in der Art, wie natürlich die Montage die Räume zusammenrücken lässt, wo man ja manchmal sagen würde, also das ist jetzt irgendwie so nahegelegen nicht, der setzt sich die Welt so zusammen, aber wir haben ja Zeit.
Das ist ja das Schöne, oder? Das ist ja das Schöne auch am Film.
Es gibt den berühmten James Bond, wo Wien in Bratislava gedreht wurde, in Moskau in Wien. Also es ist einfach, ist ja alles möglich. Das finde ich das Tolle am Film. Und dieses Mosaik, das er da gewissermaßen entwickelt, das er manchmal so Leerstellen hat und so, das gefällt mir sehr gut.
Du hast ja auch das Stadtkino geleitet für viele Jahre.
10 Jahre lang.
10 Jahre lang. Ist das ein Film, den man sich wirklich vielleicht auch im Kino ansehen sollte?
Ich habe jetzt erfreulicherweise heute gehört, dass ein Gartenbau gezeigt wird.
Okay.
Und das ist mit der Kamera wirklich es wert. Es ist wirklich ein Kinofilm. Ich weiß und ich hoffe, der wird sicher irgendwann mal auf Mubi oder sonst was auch zu sehen sein. Aber ich würde sagen, im Gartenbau sich den Film anzuschauen, das ist, ich habe ihn mal jetzt gesehen bei der Biennale im Gartenbau, das flasht ordentlich.
Ich finde vor allem im Gartenbau-Kino vorne, in den vorderen Reihen, wenn man wirklich dann nur die Leinwand vor sich hat und nichts mehr anderes sieht. Das ist die
sogenannte Olaf-Möller-Perspektive, wo man praktisch immer nur den Farbfleck im Gesicht hat. Aber ich finde, so aus der Reihe 15 ist das ein Traum.
Okay.
Aber ich finde, es ist exactly ein Film, der, also wie Gaston kenne, die endlosen akribischen Bemühungen, die bis in die Tonspur hinein legt, wie hier der O-Ton sie mit Ligeti, Kurtag und so weiter mischt. Das ist ein, also es ist so wie ein Film von Godard, Film Sozialisme oder so. Das muss man im Kino sehen.
Bist du jemand, ich habe das Gefühl, dass in Wien die Kinolandschaft eh noch sehr gut funktioniert, auch dass viele Menschen, auch junge Menschen, sehr viel ins Kino gehen. Wie ist da so dein Eindruck?
Also ich finde, es ist deswegen auch so gut in Wien, weil wir immer noch ein paar Kinos haben, die jetzt abseits der Tatsache, dass mit, also wie soll man sagen, der Kulturauftrag am Programmkinos war ja früher, deswegen gab es auch ein Stadtkino und ein sogenanntes kommunales Kino, weil man gesagt hat, gerade die Handschriften, die nicht im gängigen Kino zu sehen sind, sollten, und das führte aber dann zur Entdeckung von Leuten wie Czarnóż, Chris Marker, Rivette etc. etc. Die sollten im Kino auch deswegen gefördert zu sehen sein. Mittlerweile sind wir ja schon in einem manchmal ein Punkt, wo man sagt, schon die englisch untertitelte, also die englische Originalfassung eines Quentin Tarantino-Filmes in einem Programmkino zu zeigen, würde den Kulturauftrag erfüllen, wo ich sage, das ist eigentlich nickel-nagel wertfrei betrachtet, auch lässiges, aber es ist Hollywood.
Ja, ja.
Ja. Aber wir haben immer noch Kinos, die das eigentlich relativ ernst nehmen mit diesem Kulturauftrag, der mit dem Kino einhergeht, und ich finde, wie die zum Beispiel im Filmcasino oder im Votivkino oder eben im Stadtkino programmieren, wirklich phasenweise toll. Und da ich ja professionell und lebensmäßig deformiert mir eigentlich alles anschaue, gehe ich ja sowohl auch ins Apollo-Kino, um mir dort Leonardo DiCaprio anzuschauen, aber dann eben freue ich mich, wenn dieser neue Film White Snail...
Der ist ja toll, oder? Ja. Also ich fand ihn wirklich außerordentlich
wenn der,
gut.
Wenn der dann im Stadtkino oder wo auch immer gezeigt wird.
Ja.
Und insofern finde ich, haben wir eigentlich eine gute Situation. Ich glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen, was sich wirklich in Wien präsentiert hat. Es gab halt immer diese moralische Instanz des Österreichischen Filmmuseums. Das meiner Meinung nach durchaus... noch mehr altes, großes Kino, wie jetzt zum Beispiel gerade mit dem Visconti oder so zeigen könnte. Aber man hat eben auch mit dem Stadtkino und so einfach Instanzen, wo Leute sagen, damals aus dem Saint-Soleil von Chris Marker rausgegangen zu sein, hat wirklich Schriftsteller genauso geprägt wie Maler und so weiter und so fort. Und das ist halt diese Beweglichkeit und Lebendigkeit des Kinos. Und die Frage, muss ich jetzt... kann ich eh warten, bis ich es im Fernsehen sehe, hat sich ja damals nicht gestellt. Es gab Mubi nicht. Und jetzt, also ich schaue Filme wirklich zu hoher Prozentzahl, wenn es möglich ist, zuerst im Kino an.
Du hast jetzt beweglich, diese Beweglichkeit gesagt. Du bist ja selber sehr beweglich und hast als Journalist quasi lang gearbeitet, warst Kulturressortleiter beim Standard auch lange. dann das Stadtkino geleitet, dann wieder was ganz anderes gemacht. Ist das was, was so in dir drinnen steckt, immer wieder was Neues zu probieren, dich nicht ewig am selben Platz aufhalten zu wollen?
Ich muss ehrlich sagen, der Großteil ist nie durch wirkliche Entscheidungen gefallen, durch Dinge, die einfach passiert sind. Mhm. Also zum Beispiel der Willem Dafoe zu treffen, ist einfach passiert. Und so war es eigentlich mit vielen Projekten, die ich in Angriff genommen habe. Zum Beispiel, dass ich das Glück habe, mit dem Jan-Christoph Gockel, mit dem ich jetzt Ukrainomania gemacht habe, den bei einer Biennale zu treffen, nachher mit ihm ins Café Engländer zu gehen und mit ihm über Alexander Kluge zu reden, worauf der sagt, man macht mir doch was über den. Das sind Dinge, die planst du jetzt nicht strategisch. Und insofern bin ich eben, wie soll man sagen, im Leben wie in der Arbeit immer wieder durch in glücklichen Zufallskonstellationen weiter bewegt. Ich mag das aber sehr.
Das heißt, so ein Lebensplan oder irgendwas, oder was du mir so wirklich hin wolltest, das gab es so gar nicht. Das ist so eher ein.
Nein, ich glaube, dass es eher Suchen so, und Finden. Dass es eher auch so obsessive Geschichten gibt, wie möglichst viel Filme schauen, möglichst viel Musik hören, möglichst viel lesen, mitunter darüber schreiben, was einem dabei zustößt und halt in Konstellationen Leute anzuregen, die definitiv etwas besser können als ich, nämlich wirklich, sagen wir, Regie zu führen, wirklich Schau zu spielen oder sonst was. Ich glaube, ich kann vor allem gut lesen. Ja, das wäre so ein bisschen das Ding. Also insofern der Zufall, der auch nicht immer unbedingt Zufall ist, sondern glaube ich, wenn man sich auf gewisse Dinge konzentriert, stoßen einem gewisse Dinge auch eher, fallen einem gewisse Dinge auch eher auf, stoßen einem gewisse Dinge auch eher zu. Und das hat eigentlich.
Das heißt aber auch im Umkehrschluss rauszufinden, was man vielleicht nicht so gut kann oder
wo ja,
man nicht
total,
das, weil du gemeint hast, dass es da gar nicht so große Ambitionen gibt, jetzt irgendwie schauspielerisch mehr zu machen.
Nein.
Aber da kann man ja auch aber Blut lecken.
Ich habe immer, zum Beispiel, ich hab immer sehr gemocht und geschätzt und bewundert den Hans Zischler. Das war so ein deutscher Schauspieler, der eben in frühen Filmen von Rudolf Thomé genauso aufgetreten ist, wie dass er irgendwann einmal Out of All Worlds in Steven Spielbergs Munich einen Killer spielt. Der aber beim Godard genauso aufgetreten hat, ist, wie er immer wieder Bücher fabriziert hat für entlegene oder wirklich großartige bibliophile Verlage. Der auf einmal ein Buch geschrieben hat über Nabokov im Kino oder Kafka im Kino. Und das finde ich irgendwie so, möglichst viele Andockpunkte zu haben, um eine Begeisterung an Welt und Kunst erleben zu können. Und das ist ja nicht nur gegeben, wenn ich jetzt Willem Dafoe einen Tag lang zuschauen darf, was der da gerade tut, sondern vielleicht einmal jetzt war ich gerade zum Beispiel in dieser Ashley Hans-Scheierl-Ausstellung in Belvedere. Ich finde das einfach super.
Aber ist das auch so ein bisschen, was ja auch Willem Dafoe anscheinend umtreiben zu scheint und auch diesen Hoteldirektor, diese quasi auch irgendwo immer, dass diese Liebe mit der Beschäftigung mit all diesen Themen und dass man halt nur eine begrenzte Tageszeit hat, Lebenszeit hat, also da auch möglichst viel reinpacken zu wollen in diese Zeit, die ihm irgendwie gegeben ist?
Ja, ich glaube schon, es ist eine Frage der Intensitätsliebe, der Liebe zur Intensität. Also nicht die Zeit vertun mit irgendwie Repetitionen des Immergleichen, sondern Dinge auszuprobieren. Mhm. Das gefällt mir immer, also zum Beispiel mit Ruth Beckermann, wenn man arbeitet, weiß man, man hat jetzt zwar ein Projekt mit ihr gemacht, wenn man noch einmal zustimmt, einen Film mit ihr zu machen, dann wird das was garantiert total anderes, weil es wäre ja zu langweilig.
Danach noch war ja dann einen schon Film der
wie Mutzenbacher
genau, zu machen. Dann war ja
danach
dieser
hat
Schulfilm,
sie gleich oder? Favoriten gemacht und jetzt hat sie wieder was völlig anderes gemacht.
Ja.
Das ist also was total, wenn man so will, Aufregendes, Forderndes, auch manchmal etwas, das man bis an den Rand der Überforderung treibt, aber das finde ich spannend. Oder nicht mit einem Regisseur stehen zu bleiben und zu sagen, man hat jetzt eh schon mit dem Ding Erfolg gehabt, jetzt machen wir dasselbe gleich noch einmal. Das finde ich langweilig. Und auch bei den Künstlern oder Künstlerinnen, die ich schätze, in seltensten Fällen gelungenes Motel.
Gibt es dennoch vielleicht irgendwelche Rituale, die du hast oder Dinge, wo du dich komplett frei machst von diesen Themen, von Literatur, von Kino, von Kunst und ganz was anderes machst, sei es Tennis zu spielen, keine Ahnung. Ich frage mal so ins Blaue hinein. Oder bist du gar nicht der Typ, der das braucht?
Nein, wer hat das einmal gesagt? Ich erhole mich in der Arbeit von der Arbeit. Das ist so, es gibt sehr viele Sachen, die parallel laufen.
Ja.
Weil zum Beispiel, ich bin halt Freelancer
ja.
und nirgendwo angestellt und muss man eigentlich irgendwie schauen, dass ich ohne meine Qualitätsansprüche nicht zu verraten, doch möglichst parallel verschiedene Töpfe am Herd habe, die halt, also zum Beispiel dem Projekt mit Willem Dafoe ging inklusive der Zeit, wo ich Gaston ein bisschen beraten habe, doch 2 Jahre voraus. Ein Projekt wie jetzt der Josef Roth am Volkstheater sind mindestens 1,5 Jahre Vorbereitung. Und das rennt halt so als so parallel dahin und irgendwann mal kulminiert und dann hat man plötzlich, oft sind das dann für die Öffentlichkeit die regsten Situationen, aber eigentlich sind die Projekte schon längst abgeschlossen. Jetzt ist zum Beispiel, freue ich mich total, dass der Willem Dafoe Film Premiere hat. Vor einem Monat hat dieses Projekt Bartleby, Baby Bartleby von Angela Summereder, da habe ich auch mitgearbeitet, ist ins Kino gekommen. In 2 Wochen feiert der Beckermann Film Premiere. Und im Mai sind wir mit einem Wallenstein der Münchner Kammerspiele zum Theatertreffen eingeladen. Das sind sehr unterschiedliche Punkte, auf denen ich zum Teil schon seit 4 Jahren immer herumgetan haben. Und es ist beileibe viel Arbeit.
Der Souffleur wurde schon 2024 gedreht, dann
genau.
Quasi, oder?
Also das ist 1,5 Jahre ist das her.
Ja.
Aber davor war ja schon noch einmal 2 Jahre, in denen permanent überlegt wurde, was könnte man mit Willem Dafoe machen.
Hast du auch Angst, in so ein 2-3-monatiges Loch zu fallen, wo es gerade nichts gibt?
Nein,
oder passiert dir das gar nicht?
Ich hätte nur maximal Sorge, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, es ist wirklich kein Auftrag mehr, mit dem man mehr oder weniger die Miete zahlen kann. Aber es ist wirklich, ich habe es jetzt gerade gemerkt, zum Beispiel jedes Mal, wenn ich so eine Premiere habe, denke ich mir am nächsten Tag.
Es reicht.
Nein, das ist total cool. Ich werde einfach einmal einen total coolen Tag haben. Und dann geht es am 8. in der Früh wieder ganz normal weiter. Ich habe jetzt gerade einen irren Stress, deswegen, weil ich jetzt kurz einmal auf Urlaub fahre, so bildungsreisemäßig. Aber ansonsten ist es wirklich extrem dicht. Also ich tue, es ist auch vor allem viel Arbeit. Sonst geht das nicht. Also es ist jetzt kein schwärmerisches Tun oder sonst was. Aber
es wirkt schon wie ein Lebenselixier für dich.
Ja, total. Es hält einen ja fit.
Naja.
Ich fand immer eben den Kluge so bewundernswert. Der wird heuer 94.
Wahnsinn.
Der hat jetzt schon wieder 2 Bücher ausgegeben, macht jetzt am 4. eine Ausstellung im Gasometer, im Semperdepot, hat eine Retrospektive im Filmmuseum und so weiter und so fort. Ich finde, und der würde eher leiden, wenn er das alles, diesen Grunddruck selber nicht hätte.
Kannst du so in 1, 2, 3 Sätzen zusammenfassen, was für dich ein Projekt, wie auch immer sich das darstellt, braucht, um quasi deine Aufmerksamkeit zu kriegen? Also was gibt es da so irgendwas, wo so alle Projekte ein bisschen zusammenhängen? Sei es was Neues, sei es irgendwas, was dich selbst herausfordert, irgendwas, was du vielleicht noch nie gemacht hast?
Ich finde, wenn es zumindest einen wahnsinnigen Aspekt gibt, von dem jeder sagt, das ist total bescheuert. Das
zu machen. Es nicht quasi. Also wenn jemand sagen würde, mach es lieber nicht, dann...
Nein, nicht so, weil das ist ja so, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen wie wenn man so hört bei Christopher Nolan oder so durchgeknallt. Zum Beispiel, wenn Lars von Trier sagt, ich mache das mit einer Kamera, die automatisch den Fokus wechselt. Finde ich sofort interessant, das Ergebnis von dem besagten Film war dann gar nicht so toll, aber ich finde jetzt sowas super.
Was war
super.
Das für, ne?
Wie heißt das? Hieß der Boss oder sonst was? Aber so auf jeden Fall geht aber wirklich einfach was man eigentlich nicht tut. Und zum Beispiel, wie wir dieses O Schreck gemacht haben, war die erste Prämisse, wir haben kein Stück, wir arbeiten es alles in den Proben. Wir wussten nur circa, was die Grundausgangssituation ist. Wir arbeiten es alles bei den Proben. Oder bei unserem Wallenstein, der wirklich, erstens, es wird 7 Stunden dauern. Zweitens, während der Aufführung müssen die Schauspieler selber das Essen kochen, das dann serviert wird. Drittens, wir besetzen die Hauptrolle mit einem total Gelähmten. Viertens, fünftens, sechstens. Und dann sitzt irgendwie da und sagst, gut, das ist, haben wir jetzt einfach so gesagt. Und dann gibt es aber natürlich handfeste Probleme, wie wenn tatsächlich die Schauspielerin Annette Paulmann das gesamte 7-gängige Menü, das serviert wird auf der Bühne, selber kocht, aber eine Hauptrolle auch im Stück spielt, sind selbst kleine Fragen wie, wann macht man die Eierspeise?
Die geht schnell.
Nein, aber man hat gleichzeitig einen Monolog.
Ja, das ist schwierig.
Und sowas finde ich cool. Da war sie, wenn das irgendwie funktioniert. Zum Beispiel bei unserer Alexander Kluge Revue hatten wir eben die Idee, Artisten in der Zirkuskuppel zu machen und haben einfach richtig gute Show-Acts für den Zirkus gesucht. Und dann haben wir uns einmal am Abend angeschaut, diesen Film von Christopher Nolan, The Prestige. Dieser Film handelt von einer Situation. Du hast hier einen Raum, links, und versetzt ohne direkten Zugang einen anderen Raum, rechts. Und ein Mann geht in den Raum rechts rein und kommt beim Raum links wieder raus. Und der Film geht um folgende Frage: Wie macht man das? Das ist ein super Film. Und wir haben gesagt: Gut, wir nehmen 2 Kisten, stellen sie im unterschiedlichen Abstand auf und wir üben diesen Trick ein. Und es ist wirklich geil, dass selbst wenn es nicht funktioniert, und es funktioniert bei uns evidently sehr trashig, ne? Die Leute sind begeistert. Aber du musst einfach, das kann dann Probe sein, dass du einfach sagst, ich will das probieren mit 2 Kisten.
Und da sind wir wieder bei der Probe quasi, wo für dich quasi diese Magie entsteht.
Das finde ich super, weil du die dann auch über etwas mit Leuten, die ja durchaus Denkende und manchmal sogar Intellektuelle und manchmal extrem fantasiebegabte Menschen sind, über wirklich eine konkrete Herstellung von, man muss ja sagen, man könnte seine Zeit intelligenter, zweckdienlicher und sonst was totschlagen, aber sowas macht mir tierische Freude. Also einfach so einen unmöglichen Zustand herzustellen. Zu sagen, wir spüren einen Film mit Willem Dafoe und in dem gibt es sonst keinen Schauspieler. Und dass dann Willem Dafoe dazu stimmt, das finde ich cool. Oder man sagt einfach, wir casten 100 Männer für einen Porno und schauen, was passiert. Also ich mag so starke Ausgangssituationen, die in sich natürlich, das kommt sehr stark von Schlingensief her bei mir oder von Alexander Kluge, wo du einfach sagst, wir laden Patti Smith dazu ein, mit uns nach Namibia in einen Slum zu fahren. Was passiert?
Was passiert? Man weiß es nicht.
Sie hat es auch nicht gewusst. Ja. Tag 10 hat sie zu mir gesagt, Klaus, ich weiß immer noch nicht, warum ich hier bin, aber es ist sehr cool. Also so, und das finde ich irgendwie gut, dass man durchaus auch so in einem schaustellerischen Sinne, so wie wenn jemand sagt, ich kann mich in 3 Minuten aus diesen Ketten befreien im totalen Eiswasser, Harry Houdini. Also praktisch Thomas Crown ist nicht zu fassen. Ja. Sowas mag ich sehr gern. So scharfe Grundideen. Zu sagen, wir werden nicht nur im Volkstheater bleiben und proben, wir fahren nach Lviv, obwohl das Theater sagt, jetzt Schauspieler ins Kriegsgebiet zu schicken, ist nicht gut.
Nicht die beste Idee.
Ist keine gute Idee. Trotzdem in den Zug zu steigen. Und dann passiert was. Und manchmal passiert was, was das Publikum vielleicht auch gar nicht so versteht oder sich nicht so abbildet. Scheitern ist natürlich inklusive. Und manchmal passiert wirklich was, was sehr stark und kräftig ist. Und jedes bloße, lernen Sie doch diesen Text von Josef Roth auswendig, bei weitem übertrifft. Mhm. Das finde ich an Projekten interessant. So einfach zu sagen, mit einem völlig ungewohnten Ausgangsszenario hebeln wir die Situation aus. Also einmal haben wir zum Beispiel gemacht einen Sturm und haben gesagt, Wir kennen die Geschichte Prospero auf der Insel. Prospero, der, dessen größte Feinde an die Insel kommen und denken, das ist in sich nur ein Traumstück. Aber wir verschneiden es mit Werner Herzog und einer Novelle von ihm über einen japanischen Weltkriegssoldaten, der am Ende des Zweiten Weltkriegs nicht aufhört, seine Insel zu verteidigen. Und jetzt gehen wir noch weiter und sagen, Werner Herzog verschlägt es auf diese Insel. Und Werner Herzog trifft Prospero und diesen Soldaten in einer Figur. Das ist eigentlich wirklich hart. So ein harter Schnitt. Und es geht. Du brauchst natürlich Top-Schauspieler, so wie den Thomas Schmauser damals, der heuer Schauspieler des Jahres wurde, als Mephisto. Und das ist einfach, dann hast du wirklich zwei luxuriös geile Monate vom Hintergrund solcher Ideen. Und deswegen fand ich, kann man zu einer Idee wie, warum soll jetzt ausgerechnet ich mit William Dafoe über Soufflé reden, eigentlich nur Ja sagen, weil es ist so abgefahren als Option, dass es eh nach allen Regeln der Kunst nur gut schief gehen kann.
Gut schief gehen, das ist ein schönes...
Ja, schönes. Also dass man in dieser Schieflage halt wieder was anderes sieht.
Ja, klar.
Und das mag ich sehr gern an Projekten. Also so, weil sonst finde ich, ist es so, man sieht ja einfach an nicht sehr viel wirklich tolle Sachen gerade.
Und dir würde es wahrscheinlich auch langweilig werden.
Ja, nein, aber ich finde, es ist eher die Aufgabe, doch den Gegenbeweis anzutreten, dass ein Theater wirklich Sinn macht, dass ein Film ihn zu machen wirklich Sinn macht, dass man wirklich was anderes von der Welt sieht. Also, und das finde ich ist irgendwie bei den Filmen oder bei den Stücken oder so, die ich sehe und die ich mag, ja total eingelöst. Ich finde einfach eine Szene wie Benicio del Toro, der in One Battle After the Other von der Polizei verfolgt wird und auf die Frage sagt, haben Sie zufällig was getrunken? Diese Antwort gibt und keine andere. Ich finde das super, dass der überhaupt mit, also als der Superstar, der er ist, so mit der Frisur so da sitzt, das ist einfach geil. Also sowas glaube ich sehr stark. Und ich glaube, dass man die Leute, die in diesem Terrain tätig sind, es ist ein bisschen wie mit Verführung. Man kann ja zu jemandem sagen, der Arme, kannst du ein anderes Tänzchen wagen. Muss ja nicht immer Walzer sein.
Ich habe mir das auch gerade gedacht, jemand wie William Dafoe oder Benicio del Toro.
Die musst ja nur überraschen und einem sagen, Alter, du kannst, bei William Dafoe, dem ist doch anzusehen, dass dem das taugt, bei Wes Anderson, klar, einer von 25 Superstars zu sein, die heute vor hellblauem Hintergrund spielen. Das ist doch Fun, erster Sorte. Und wenn die dann auch noch mit der Disziplin damit umgehen, man darf es ja nicht nur verjuxen, das ist ja Arbeit, normal. Aber wenn man diese Arbeit ernst nimmt und dann noch diesen Aspekt hat, das geht eigentlich gar nicht. Das mag ich den Satz, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Dann interessiert es mich schon sehr. Weil wenn da wer sagt, na, das kann man halt nicht mehr machen, dass man, also, ich weiß nicht, was jetzt die Gesellschaft gerade sagt, wo im Theater wird gerade sehr viel gesagt, das geht gar nicht. Das geht nicht
mehr. Dann gerade jetzt.
Dann könnte man sagen, dann ist doch gerade interessant zu fragen, warum geht es nicht? Und wenn man es ausprobiert, ob es geht,
kommt vielleicht ganz was anderes
raus. Kommt was ganz anderes raus und auf einmal wirklich ein Kommentar zur Situation. Weil die abgesicherten Sätze, die haben wir ja eh in Massen.
Du, vielen Dank. Wir sind schon ein bisschen am Ende unserer Zeit. Ich würde dir aber gerne noch ein paar kurze Fragen gerne stellen. Gerne mit kurzen Antworten.
Ja.
Und zwar, in welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Kyoto.
Okay. Ohne Begründung.
Schlicht und einfach, ich würde jetzt, wenn ich jetzt was wirklich total bevorzugen würde, wäre es ein Jahr in Japan oder sonst was. Ich bin total begeistert. Ich war vor 10 Jahren, 2 Wochen in Tokio, Kyoto und es war das Beste. Es war einfach das Beste.
Du, welcher Film oder vielleicht auch Serie haben dich zuletzt verstört?
Ich finde Pluribus ziemlich verstörend.
Also ich fand die toll, die Serie.
Ja, ich finde sie toll und ich finde sie auch verstörend, weil sie exakt nicht das einlöst, was du dir zuerst erwarten würdest, an fetten Polemik nur gegen die Gleichmacherei, sondern schon eine substanzielle Frage darüber ist, was hieße das, wenn wir dieses Ich durch ein Wir ersetzen, was für Gefahr ergibt es auf der einen Seite und was für Option ist aber schon drinnen, die ja diese Frau, die da gegen dieses Wir-Wir-Wir-System steht, ja auch nur sehr notdürftig als Gegenentwurf durchgehen kann. Also ich finde das eine wirklich interessante Konstellation. Außerdem finde ich, ist das so ein exakter Fall von das geht überhaupt nicht. 50 Minuten auf Apple TV Folgen zu haben, wo nur ein Mensch spielt.
Wo ewig lang nichts passiert und dann das, alles passiert.
Immer derselbe Anrufbeantworter spricht, das ist, da bin ich dabei.
Und das auch auszuhalten, den sich immer wieder anzuhören.
Und weil es nämlich nicht nur ein manieristisches Spiel ist, eine Wiederholung, sondern weil genau das passiert uns die ganze Zeit. Das fand ich total super.
Welches Buch kannst du uns gerade empfehlen?
Ich lese gerade, angeregt durch eine Serie, die wir nicht sehen konnten, weil sie auf Mubi derzeit nicht abrufbar ist in Österreich. Und das ist dieses M, The Man of the Century, diese Mussolini-Serie. Es gibt dafür die literarische Vorlage und das ist eine fünfbändige Abfolge des Mussolini von 1919 bis praktisch die Postfaschisten nach seiner Hinrichtung. Mhm. Und wir sind da gerade bei Band 3 und das ist einfach fantastisch. Jetzt gerade zirkt Hitler Mussolini schwer über den Tisch. Es ist wirklich in einer Nüchternheit geschrieben und gleichzeitig packend. Es ist ein echter Page-Turner. Und ja, es sind fünf Bände und ich hoffe, dass wir im Mai, wenn der fünfte erscheint, alle durch haben.
Was ist das schönste Lied der Welt?
Das kann ich wirklich nicht beantworten, aber das Lied, das ich derzeit irrsinnig oft horche, das habe ich durch einen Zufall, auch wieder einmal, ging ich zu einer Lesung in München und da hat der Hans Platzgummer so ein Buch vorgestellt, wo er so Geschichten der Musik, Popmusikgeschichte oder so aneinandergereiht hat. Und am Ende dieser Lesung hat er gesagt, er spielt jetzt sein Lieblingslied vor. Und das ist von einem Duo, das sind die Alessi Brothers, Seabird.
Ah, das ist voll schön. Ich kenne das.
Ja, aber es ist...
Ah, das ist total kitschig, oder?
Nein, mit so einem
Vogelgezwitscher und so.
Ja, das ist so ein Querflöten hinten.
Es klingt wie so ein Vogelgezwitscher.
Und er hat es aber vorher... Und die haben einen S-Fehler beide.
Wirklich?
Es klingt, wenn man sich das laut anhört, es ist richtig verstörend. Es gibt da einige Insuffizienzen sonst noch bei diesem Lied, aber es ist wirklich hypnotisch. Das habe ich viel gehört. Und ansonsten finde ich... Sage ich noch zwei andere Lieder, die ich derzeit viel gehört habe, ist The Real Slim Shady von Eminem. Und dann mag ich sehr gern Solid Gold von den Eagles of Death Metal.
Interessante Auswahl.
Aber die, was wirklich wir es auch sehr oft gespielt haben, das Ende Gottes, wie heißt das? Gottes Zeit ist die allerschönste Zeit. Gottes Zeit ist die schönste Zeit. Von Bach.
Von Bach.
In der Kurtag-Bearbeitung, das kann man durchgehen lassen.
Das ist ja wirklich sehr schön. Was soll von dir und von deiner Kunst einmal bleiben?
Naja, eine gute Nachricht. Nein, ich weiß es nicht. Ich glaube, da bleibt nichts. Ich glaube, es bleiben halt ein paar so Aufzeichnungen und es bleiben ein paar Gerüchte. Und diese Gerüchte sollten nicht zu gehässig sein.
Du und irgendwelche letzten Worte für heute?
Für heute?
Für heute.
Letzte Worte für heute. Ja, im Gartenbaukino würde ich mir der Souffleur ansehen. Ich kann Ihnen das nur empfehlen.
15. Reihe, habe ich gehört.
15. Reihe, zentral.
Vielen Dank.
Danke.
Was soll das alles? Ist eine Produktion von mir, Philipp Dulle. Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Damit ihr keine Folge verpasst, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf kommende Woche.